Ja, vielen Dank, liebe Frau Schubert. Das war ja eine ganz wunderbare Einführung, die Querverbindung hergestellt hat. Sogar Querverbindungen, die mir selber noch gar nicht so klar waren. Das ist immer besonders schön. Ja, danke Ihnen für die Einführung und Ihnen und Jutta Müller-Tamm und Herrn Werner für die Möglichkeit, im Rahmen dieser Ringvorlesung zu sprechen, die ja wirklich eine besondere Veranstaltung ist, weil sie ja versucht, Wissenschaft und Literatur oder Wissenschaft und Kunst, so, jetzt haben wir es miteinander ins Gespräch zu bringen, und inwieweit das dann jeweils gelingt, werden wir dann hoffentlich sehen. Mein Vortrag betritt also das Feld der Literatur, genauer genommen das Feld gedruckter, fiktionaler Texte aus dem 19. Jahrhundert, die über den Status von handschriftlichem Schreiben nachdenken und dabei den Sonderfall des Abschreibens reflektieren. Wir haben ja letzte Woche beim Vortrag von Andrew Johnston erfahren, dass die beiden Schreiber des Beowulfs, ihres Zeichens Mönche, Figuren waren, die des Schreibens, aber möglicherweise nicht des Lesens mächtig waren. Also weil das ja eine Zeit war, in der diese beiden Fähigkeiten nicht unbedingt zusammenkommen mussten. In meinem Kontext wird es gehen um Figuren, die schreiben und lesen können, deren Schreibtätigkeit aber trotzdem nicht unbedingt mit der Funktion von Autorschaft einhergehen. Jedenfalls nicht, wenn man das in einem qualifizierten oder in einem emphatischen Sinn versteht. Der Titel, den ich gewählt habe, ist relativ großräumig, und ich werde auch nicht über die Stellung der Literatur im 19. Jahrhundert sprechen. Also das ist einfach eine Nummer zu groß. Ich werde es etwas konkreter und auch bescheidener machen, weil ich exemplarisch vorgehe. Und meine Gewährstexte stammen von Goethe, Eliot und Keller. Und das werde ich Ihnen aber dann noch im Genaueren erläutern. Die Kulturtechnik des Schreibens, die im 18. und 19. Jahrhundert an immer breitere Bevölkerungsschichten vermittelt wird, verdeutlicht besonders eindrücklich das Paradox einer Erziehung zur Freiheit, die über die Disziplinierung des Körpers läuft. Die persönliche Handschrift ist, damals wie übrigens auch heute noch, das Ergebnis einer vor allem schulischen Zurichtung, die durch das Nach- und Abschreiben sogenannter Norm- oder Ausgangsschriften erfolgt und deshalb Individualität qua Serialität herstellt, genauer gesagt durch die Inkorporierung und die anschließende individuelle Transformation einer Norm. Erst in dieser Verbindung von Normerfüllung und Normvariation verweist die sogenannte organisch kohärente Handschrift auf ein erfolgreich sozialisiertes Individuum, wie es unter Verweis auf Schreiblehrwerke des 19. Jahrhunderts bei dem Medientheoretiker und Kulturwissenschaftler Friedrich Kittler heißt. Jeder von Ihnen, der im Teenageralter versucht hat, die Unterschrift der Erziehungsberechtigten nachzuahmen, eine eigene schwungvolle und einmalige Signatur zu entwickeln oder insgesamt einen bestimmten Schreibduktus zu perfektionieren, weiß, wovon die Rede ist. Dass die individuelle Handschrift sich im Modus der Selbstoffenbarung nicht nur an andere richtet, sondern auch der eigenen Selbstvergewisserung dient, wird beispielsweise in einer der letzten Tagebucheintragungen von Ernst Jünger in 70 verweht deutlich, in der der 100-Jährige befriedigt erklärt, die Handschrift ist noch präsentabel, ein alter Krieger zittert nicht. Trotz des Zurichtungsprozesses, der wohlgemerkt unter fremder und später häufig auch unter eigener Aufsicht erfolgt und der damit notwendigerweise einhergehenden Künstlichkeit, gilt die Handschrift also in unserer Kultur als körpernah und als natürlich, sodass sie als unmittelbarer Persönlichkeitsausdruck verstanden werden kann. Selbst wenn Sie diesem Körperlichkeits- und Natürlichkeitstopos nicht ohne weiteres folgen mögen, werden Sie handschriftlichen Notizen vermutlich anders gegenübertreten als solchen Schriftzeichen, die sich bereits auf den ersten Blick als technisch reproduziert erweisen. Und es ist genau diese Verheißung von Authentizität und individualisierter Ansprache, die sich Design und Werbung beim Einsatz einer handschriftlich anmutenden Typografie zunutze machen. Ein prominentes Beispiel für die Überzeugung, handschriftliche Texte ließen sich als Spur körperlicher Nähe und als Beleg seelischer Authentizität verstehen, ist, wie nicht zuletzt Albrecht Koschorke in seiner Studie Körperströme und Schriftverkehr verdeutlicht hat, der Liebesbrief. Vor allem der Liebesbrief in Zeiten der Empfindsamkeit. Entsprechend zehren englische, französische und deutsche Brief- und Liebesromane des 18. und 19. Jahrhunderts von dem Verführungs-, aber auch von dem Fälschungspotenzial dieses Mediums. Nicht alle ehemaligen Eleven dieser Zeit, die sich eine mehr oder weniger schöne und individuelle Handschrift angeeignet haben, versuchen sich allerdings als Schreiber empfindsamer Briefe oder poetischer Texte. Manche von ihnen gebrauchen die Handschrift weitaus pragmatischer, um Abschriften wichtiger Dokumente zu erstellen oder als Kopisten, Bürodiener und Kontoristen ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Sie etablieren damit einen Berufsstand, der im Zuge der europäischen Verwaltungsreformen des 19. Jahrhunderts wachsende Bedeutung erlangt und an der Wende zum 20. Jahrhundert zunehmend in weibliche Hände geraten wird. Natürlich sind Individualität und persönlicher Ausdruckswert der Handschrift in diesem Kontext eher störend. Denn die reinlichen Kanzlei- und Kurrentschriften sollen ja gerade nicht auf den Schreiber verweisen. Zur zeitgenössischen Norm von der Handschrift als Spiegel der Seele gesellt sich also eine zweite Norm handschriftlicher Neutralität und entindividualisierter Transparenz. Diese zweite Spielart abschreibender Textproduktion ist in der Literaturwissenschaft bislang vor allem dort behandelt, wo Kopisten zu Figurationen von Autorschaft avancieren, wo die Kultur der Sekretäre oder die Medialität des Diktats in den Blick geraten. Da sich im 19. Jahrhundert nicht jeder Verfasser von Texten einen Eckermann leisten kann, sind es häufig Frauen, Schwestern, Geliebte oder Ehegattinnen, die mit der unentgeltlichen Abschrift von Finanzunterlagen, Reisenotizen oder literarischen Entwürfen betraut sind. Friedrich Kittlers These, vor Entwicklung der Schreibmaschine hatten Dichter, Sekretäre, Schriftsetzer alle dasselbe Geschlecht, bedarf also einer Differenzierung. Denn die damals beteiligten Frauen erhielten bei ihrer Tätigkeit gelegentlich eine uneindeutige Position zwischen Kopistin, Redakteurin und Verfasserin. Gerade solche Verwirrungen aber lassen sich für eine kultur- und literaturhistorische Differentialdiagnose handschriftlicher Textproduktion fruchtbar machen. Ich möchte mich deshalb heute dem Phänomen der Handschrift am Übergang zwischen privater und professioneller Nutzung widmen, also der Herstellung von handschriftlichen Texten, deren Status insofern nicht ganz eindeutig ist, als sie einerseits dem Liebesdiskurs zugeordnet werden können und andererseits dem, was ich im Titel meines Vortrags tentativ als Verwaltungslogik bezeichnet habe. Damit meine ich keine administrativen Tätigkeiten im strengen Sinne eines Berufsstandes oder einer bezahlten Tätigkeit, aber dennoch das Abschreiben, Kompilieren und Redigieren von Texten für juristische, kaufmännische oder editorische Belange. Ich werde heute allerdings keine historischen Papierfunde untersuchen, sondern die Repräsentation und Reflexion handgeschriebener und abgeschriebener Texte in literarischen Werken. Meine drei Beispiele stammen, wie ich ja schon bereits angedeutet habe, von Johann Wolfgang Goethe, von George Eliot, hinter diesem Pseudonym verbirgt sich die Schriftstellerin Mary Ann Evans, und von Gottfried Keller. Mich interessiert, wie die drei Autoren in den Wahlverwandtschaften, in Middlemarch und in die missbrauchten Liebesbriefe die Verschränkungen, Überblendungen und Verwirrungen zwischen Liebesdiskurs und Verwaltungslogik gestalten und was dies für das Verständnis der Kulturtechnik Handschrift im 19. Jahrhundert bedeutet. Ich beginne aufgrund der Chronologie und auch, weil es sich hier gewissermaßen um eine Urszene handelt, mit Goethe. In Johann Wolfgang Goethes Roman Die Wahlverwandtschaften von 1809 entfalten sich die Beziehungen zwischen den Protagonisten bekanntlich durch vielfältige Schreib-, Abschreib- und Lektürepraktiken. So wird die Figur der Ottilie noch vor ihrem eigentlichen Eintritt in die Ehe von Charlotte und Eduard durch zwei Briefe aus einer Pensionatsanstalt eingeführt, die sie, obgleich bereits eine junge Frau, als eine das Schreiben noch Lernende charakterisieren. So erklärt der Gehülfe der Lernanstalt, ich zitiere, man hat über ihre Handschrift geklagt, über ihre Unfähigkeit, die Regeln der Grammatik zu erfassen. Ich habe diese Beschwerden näher untersucht, es ist wahr, sie schreibt langsam und steif, wenn man so will, doch nicht zaghaft und ungestalt. In einem zweiten Brief erklärt er, im Schreiben hatten andere kaum so wohlgeformte Buchstaben, doch freiere Züge. Viel freiere Züge, Entschuldigung. Wohlgeformte Einzelbuchstaben, die jedoch langsam und steif ohne freiere Züge gesetzt werden, dies muss als Schriftpraxis einer Anfängerin erscheinen, deren Schönschrift sich über das Abschreiben und Verbinden von Einzelbuchstaben erst noch zu entwickeln hat. Im Hause von Charlotte und Eduard setzt Ottilie in gewissem Sinn die schulähnliche Strategie des Nachschreibens fort, und zwar sowohl in einer eher anachronistischen Variante als auch in einer normgerechten Weise. Einerseits führt die junge Frau ein Tagebuch, dessen Inhalte in den Roman integriert werden. Dieses Tagebuch erfüllt jedoch die Erwartung des zeitgenössischen Lesepublikums insofern nicht, als in ihm keine persönlichen Erlebnisse festgehalten werden, sondern vielmehr Abschriften und Zitat ausgezogene Sinnsprüche sowie vom Leben abgezogene Maxime und Sentenzen. Was im Roman als Blick in Ottilies Inneres angekündigt wird, entpuppt sich damit als Sammlung fremder Rede. Dieses Schreibverfahren reicht bis auf antike Formen des Memorierens und der Persönlichkeitsbildung qua Mimesis zurück, ist jedoch mit Auffassungen über die Entsprechung zwischen Handschrift und intimer Selbstäußerung im Medium des Tagebuchs nicht recht kompatibel. Andererseits unterstützt Ottilie den Mann ihrer Tante, indem sie anstelle eines erkrankten alten Kanzellisten Eduards Vertragsentwurf für den Verkauf einer Immobilie abschreibt. Diese Verwendung der Handschrift für juristische und verwaltungstechnische Belange geht nun interessanterweise mit einer Annäherung, ja Verschmelzung von Vorschrift und Abschrift einher. Und genau diese Annäherung zweier Handschriften wird von Eduard als intime Offenbarung, ja als erotisches Geständnis seiner angeheirateten Nichte gedeutet. Ich zitiere die Passage, die sicher zu den berühmtesten der Wahlverwandtschaften gehört. Sie legte das Original und die Abschrift vor Eduard auf den Tisch. Wollen wir kollationieren, sagte sie lächelnd, also vergleichen. Eduard wusste nicht, was er erwidern sollte. Er sah sie an, er besah die Abschrift. Die ersten Blätter waren mit der größten Sorgfalt mit einer zarten weiblichen Hand geschrieben. Dann schienen sich die Züge zu verändern, leichter und freier zu werden. Aber wie erstaunt war er, als er die letzten Seiten mit den Augen überlief. Um Gottes Willen, rief er aus, was ist das? Das ist meine Hand. Er sah Ottilien an und wieder auf die Blätter. Besonders der Schluss war ganz, als wenn er ihn selbst geschrieben hätte. Ottilie schwieg, aber sie blickte ihm mit der größten Zufriedenheit in die Augen. Eduard hob seine Arme empor. Du liebst mich, rief er aus. Ottilie, du liebst mich. Und sie hielten einander umfasst. Waltraud Wiethölter, Sabine Meinberger und Gabriele Brandstätter haben überzeugend herausgearbeitet, dass die Kopistin und Kalligrafin Ottilie beim Abschreiben des Vertragstextes ein mimetisches Verhalten an den Tag legt, das durchaus Züge einer religiös bzw. asketisch anmutenden Nachfolge trägt. Damit verstößt die junge Frau insofern gegen die Normen des zeitgenössischen Bildungskonzepts, als am Ende ihrer Schreib- und Persönlichkeitsschulung nicht eine über Disziplinierung erlangte Freiheit steht, die an der individuellen Ausformung der Handschrift ablesbar wäre, sondern die bloße Verdopplung von etwas bereits Vorhandenem, der Handschrift eines anderen. Diese Lesart ist zweifellos richtig und erkennt in Ottilie eine Figur der Störung. Ergänzend möchte ich jedoch argumentieren, dass diese Störung keineswegs auf Ottilie beschränkt ist, denn entscheidend für den Verlauf der Handlung scheint mir weniger Ottilies mimetischer Schreibakt zu sein, als Eduards eigenes Verständnis von Handschrift und Textproduktion. Dass Eduards Deutung der zitierten Szene deren Wahrheit enthüllt, Ottilie liebt Eduard ja tatsächlich, entkräftet nicht, dass seine Deutung zugleich ein strukturell angelegtes Fehllesen ist. Und dieses Fehllesen, so meine These, kann als Symptom für die inneren Spannungen des kulturellen Verständnisses von handschriftlicher Textproduktion zwischen Liebesdiskurs und Verwaltungslogik gedeutet werden. Dies gilt es natürlich zu erläutern. Immobilienverträge sind an sich keine erotischen Geständnisse, auch nicht im frühen 19. Jahrhundert. Um die Abschrift eines Vertragstextes als Liebesbrief lesen zu können, muss Eduard erstens vom Inhalt des geschriebenen Textes abstrahieren und sich auf dessen Form und Performativität, also die sichtbare Spur und die ihr zugrunde liegende Geste der schreibenden Hand konzentrieren. Er leitet damit, und das sei nur in Klammern gesagt, gewissermaßen die breite Forschung zum Konzept der Schreibszene an, unter anderem von Martin Stingelin, Sandro Zanetti und Davide Turato, die im Rückgriff auf Rüdiger Campe betont, das Schreiben immer als Trias von Semiotik, Technologie, Stichwort Schreibinstrumente, und Körperlichkeit, also Gestik, untersucht werden müsse. Zweitens muss Eduard davon ausgehen, dass formale Annäherung mit innerer Annäherung, Mimesis also mit Libido, gleichzusetzen ist, was zu einer grundsätzlichen Erotisierung von Bildungsprozessen führt. Drittens muss er seine Beobachtungen am Schriftbild strategisch zurichten, also der Veränderung der Handschrift eine Teleologie unterschieben, die alternative Deutungen übergeht. Ich zitiere noch einmal den Satz, der in einer Art Dreischritt die Entwicklung von Ottilies Handschrift schildert und gerade vor dem Hintergrund der vorherigen Pensionatsausbildung als Schule des Schreibens en Miniatur verstanden werden kann. Die ersten Blätter waren mit der größten Sorgfalt mit einer zarten weiblichen Hand geschrieben. Dies ist Schritt 1. Dann schienen sich die Züge zu verändern, leichter und freier zu werden. Schritt 2. Aber wie erstaunt war er, als er die letzten Seiten mit den Augen überlief. Schritt 3. Mit der abschließenden Synekdoche, das ist meine Hand. Von besonderem Interesse ist meines Erachtens der Übergang von Schritt 2 zu Schritt 3. Denn die Leichtigkeit und Freiheit der Züge suggeriert, dass Ottilie nun jenen Endpunkt der Entwicklung einer individuellen Handschrift erreicht hat, der im Pensionat nicht möglich war. Wir erinnern uns, dass die junge Frau dort mit Blick auf die viel freieren Züge hinter den Schreibfähigkeiten ihrer Klassenkameradin zurückblieb. Genau in diesem Moment der Individualisierung greift jedoch Eduards Interpretationsbedürfnis und man könnte vielleicht auch sagen, seine Projektionsmaschinerie ein. Und dieser Eingriff wird im Romantext durch einen Doppelpunkt verdeutlicht, der zugleich Trend- und Kausalzusammenhänge stiftet. Mit der Diagnose »Dies ist meine Hand« überführt Eduard das potenziell Fremde und möglicherweise Emanzipatorische von Ottilies freien Zügen in das Vertraute der eigenen Züge. Individualität, so ließe sich schlussfolgern, ist für ihn nur als eigene, nicht aber als andere lesbar. Eine weitere Textstelle verdeutlicht, dass Eduards Fehllesen zwar das Augenmerk auf die Veränderung von Ottilies Handschrift richtet, deren Prozesshaftigkeit aber zugleich stillstellt. Dabei wendet er sich nicht der Schreiberin, sondern ihrer Abschrift erotisch zu. Ich zitiere: Die Abschrift des Dokuments küsst er tausendmal. Den Anfang von Ottiliens kindlich schüchterner Hand. Das Ende wagt er kaum zu küssen, weil er seine eigene Hand zu sehen glaubt. Oh, dass es ein anderes Dokument wäre, sagt er sich im Stillen. Und doch ist es ihm auch so schon die schönste Versicherung, dass sein höchster Wunsch erfüllt sei. Bleibt es ja doch in seinen Händen. Und wird er es nicht immerfort an sein Herz drücken, obgleich entstellt durch die Unterschrift eines Dritten? Mit seinen Küssen und dem Impuls, das beschriebene Blatt Papier an sein Herz zu drücken, verhält sich Eduard ganz nach dem Muster empfindsamer Briefkommunikation mit seinen schriftlichen Unmittelbarkeitsfantasien. Auch die Überzeugung, weibliches Abschreiben im Sinne einer Handschrift, die nicht mehr an das ursprünglich eigene Schriftbild erinnert, könne als authentische Selbstäußerung gelesen werden, entspricht durchaus dem Liebes- und Briefdiskurs des ausgehenden 18. Jahrhunderts. Ein direktes literarisches Vorbild findet sich in Chaudalot de Laclos Les Liaisons Dangereuses von 1782, in denen der Libertin Valmont entdeckt, dass die tugendhafte Madame de Tourval seinen ersten Liebesbrief zwar empört zurückgibt, ihn zuvor aber abgeschrieben hat. Nun könnte schon die Tatsache des heimlichen Kopierens als Liebesbeweis verstanden werden. Doch Valmont stellt zudem fest, dass sein Brief, den er findet, also der abgeschriebene Brief, in einer Écriture altérée et tremblante abgeschrieben wurde und ließ diese veränderte, zitternde Handschrift als wahrhaftigen Ausdruck weiblicher Erregung. Die Wahlverwandtschaften, genau genommen Eduard und Ottilie, befinden sich also in guter literarischer Gesellschaft. Gleichwohl droht die inbrünstige Szene aufgrund der Diskrepanz zwischen ihrer Grundlage, dem Vertragsentwurf, und der emotionalen Reaktion ins Lächerliche zu kippen. Während die Verschmelzungsfantasien in Richardsons Clarissa, Rousseaus Nouvelle Héloïse, Laclos Liaison oder Goethes Werther, in denen die Materialität anwesender Schriftstücke für die Körperlichkeit abwesender Geliebter einsteht, den Inhalt des Handgeschriebenen zumindest mitdenkt und außerdem an der Differenz der Geschlechter Halt macht, wird diese Grenze in den Wahlverwandtschaften für einen Moment durchlässig. Aus pädagogischer Perspektive lässt sich konstatieren, dass die erfolgreich sozialisierte Ottilie Eduard ist, also ein Mann bzw. die Kopie eines Mannes. Aus psychologischer Perspektive verdeutlicht diese gelungene Kopie eine Entindividualisierung, die nicht nur die Unverwechselbarkeit der weiblichen Abschreibenden in Frage stellt, sondern auch diejenige des männlichen Schreibers. Aus psychoanalytischer Perspektive, die der Text Avant la lettre mit dem Hinweis auf Eduards Zögern nahelegt, das Ende wagt er kaum zu küssen, weil er seine eigene Hand zu sehen glaubt, wird schließlich der Narzissmus eines nicht mehr ganz jungen Mannes erkennbar, der ein erotisches Gegenüber in erster Linie als zweites Ich wahrnimmt. Möglicherweise fungiert die von Eduard bedauerte Entstellung der Abschrift durch, Zitat, die Unterschrift eines Dritten, als letztes Bollwerk vor der Verschmelzung weniger mit der imaginierten Geliebten als mit dem eigenen Selbst im Spiegel der angeglichenen Handschrift. Ottilies Abschreiben und Eduards Fehllesen mögen der Ausdruck individueller Verwirrungen sein. Sie lassen sich aber auch als Kritik der Wahlverwandtschaften an zeitgenössischen Überzeugungen deuten. Kritik an dem pädagogischen Optimismus aus wiederholender Aneignung würde Individualität entstehen. Und Kritik an der literarisch gestützten Fetischisierung der Handschrift, wie sie im empfindsamen Liebesdiskurs seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert vorkommen. Damit komme ich zum zweiten Beispiel. George Eliots Roman Middlemarch, A Study of Provincial Life von 1871, setzt mit der Hauptfigur Dorothea Brooke eine beabsichtigte und deshalb auf den ersten Blick unproblematische Engführung von Liebesdiskurs und Verwaltungslogik in Szene. Middlemarch, dessen Untertitel auf Flauberts Madame Bovary von 1857 anspielt, ist ein englischer Provinzroman, eine Gelehrtensatire, eine Kritik an der zeitgenössischen Eheideologie und ein weiblicher Entwicklungsroman, in dessen Mittelpunkt neben zahlreichen anderen Figuren bzw. Paaren die kluge und ernsthafte Landadelige Dorothea steht. Es gibt zahlreiche sozial- und genderkritische Interpretationen von Eliots Roman. Die Reflexionen des handschriftlichen Abschreibens haben allerdings meiner Kenntnis nach bislang wenig Beachtung gefunden. In Middlemarch heiratet die junge Heldin den wesentlich älteren, kränklichen und pedantischen Pfarrer Edward Casaubon, der seit Jahren Material für das religionshistorische Buchprojekt A Key to All Mythologies sammelt und der bildungshungrigen, idealistischen Frau als Wiederkehr von Augustinus, Locke, Milton und Pascal erscheint. Dass der Liebesdiskurs zwischen den beiden allenfalls die brüchige Verkleidung für ein Dienstverhältnis darstellt, wird bereits in Mr. Casaubons Brautwerbebrief deutlich. Seine Erklärung, er schätze an seiner potenziellen Ehefrau a capability of devotedness und mental qualities adapted to supply aid in graver labors, also so die Übersetzung von Rainer Zerbst, eine Fähigkeit zur Hingabe und geistige Qualitäten, die geeignet sind, Hilfe bei ernsthaften Tätigkeiten zu spenden, erinnert weniger an einen Heiratsantrag, denn an die Stellenausschreibung für eine persönliche Assistentin, was die Erzählerinstanz auch entsprechend kommentiert. Dorothea dagegen macht sich in ihrer Ehezustimmung mehr Gedanken über ihre Handschrift. Mr. Casaubon hatte über Augenprobleme geklagt, als über emotionale Aspekte, ist also bereits vollständig im Modus der Schreibgehilfin befangen. Und ich werde ihm im Folgenden die englischen Originalzitate über die PowerPoint-Präsentation zur Verfügung stellen und selber die deutsche Übersetzung vorlesen. Sie schrieb ihn, also den Antwortbrief auf diesen Heiratsantrag, dreimal. Nicht etwa, weil sie den Wortlaut ändern wollte, sondern weil ihre Hand außergewöhnlich unsicher war und sie es nicht ertragen konnte, dass Mr. Casaubon ihre Handschrift für schlecht und unleserlich halten könnte. Sie war stolz darauf, dass in ihrer Handschrift jeder Buchstabe ohne großes Rätselraten zu entziffern war. Und sie gedachte, sich diese Errungenschaft sehr zunutze zu machen, um Mr. Casaubons Augen zu schonen. Ihre Hoffnungen mit Blick auf die Ehe lauten: Ich würde dann alles lernen, sagte sie sich. Es wäre meine Pflicht zu lernen, damit ich ihm bei seinen großen Werken helfen könnte. In unserem Leben gäbe es nichts Triviales. Es wäre, als würde ich Pascal heiraten. Ich würde die Wahrheit in dem Lichte sehen lernen, in dem sie großen Männern erschienen ist. Ich würde sehen, wie man ein erhabenes Leben führen kann, hier, jetzt in England. Bei diesen hohen Erwartungen, die die eigene Bildung als natürliche Folge von Schreibarbeit missversteht, sind Spannungen selbstredend vorprogrammiert. Casaubon wünscht sich a reader for my evenings. Dorothea dagegen möchte schreiben. Er schlägt ihr vor, to copy the Greek character, also die griechische Schrift abzuschreiben. Sie möchte nicht bloß die Zeichen, sondern die Sprachen Griechisch und Latein lernen. Er bittet sie, nach seinen Vorgaben zu exzerpieren. Sie will ihren Mann beim tatsächlichen Verfassen des Buches unterstützen. Während einer Reise, die eher Bildungsaufenthalt denn Hochzeitsreise ist, entspannt sich folgender Wortwechsel zwischen dem Möchtegern-Wissenschaftler und seiner begeisterungsfähigen Gattin. Die Notizen, die ich hier gemacht habe, müssen gesichtet werden und du kannst sie unter meiner Anleitung exzerpieren, wenn du magst, der Gatte. Und alle deine Notizen, meinte Dorothea, der dieses Thema schon auf dem Herzen gebrannt hatte, sodass sie es nun mit ihrer Zunge aussprechen musste, all diese Büchereien, willst du jetzt nicht tun, wovon du oft gesprochen hast? Willst du dich nicht entscheiden, welche Teile du nutzen willst, mit dem Buch anfangen, das dein umfassendes Wissen zum Nutzen der Welt allgemein zugänglich machen wird? Ich werde nach Diktat schreiben oder abschreiben oder zusammenfassen, was du mir erzählst. Schon wenn wir uns selbst unsere erniedrigendsten Beichten ablegen, ärgern wir uns. Um wie viel mehr, wenn wir es in harten, deutlichen Silben von den Lippen eines uns nahestehenden Beobachters hören. Und dieser grausame Ankläger stand da in Gestalt seiner Frau, ja sogar einer jungen Braut, die offenbar eine Spionin darstellte, die alles mit einer bösartigen Interpretationskraft beobachtete, anstatt sein reichliches Tintengeschreibsel und die Papiermenge mit der unkritischen Ehrfurcht eines vornehm gesinnten Kanarienvogels zu betrachten. Dorothea verfolgt, wie die Textpassage verdeutlicht, nicht einfach his abundant pen scratches and amplitude of paper with the uncritical awe of an elegant-minded canary bird, sondern fragt nach Fortgang und Stoßrichtung des großen Ganzen. Dies aber macht sie aus Casaubons Sicht zur Zeugin seiner wissenschaftlichen Überforderung, ja Unfähigkeit, und führt zu Verstimmung auf Seiten des Ehemanns und beiderseitiger Entfremdung. Dass dieses Zerwürfnis nicht lediglich die Folge individueller Schwächen ist, sondern struktureller Natur, verdeutlicht der Roman anhand der Diskussion, ob eine junge Frau, Stichwort Miltons rebellische Töchter, das griechische Alphabet lediglich lesen und abschreiben solle, so die Meinung von Casaubon und von Dorotheas Vormund, oder aber selber verstehen solle, wie Dorothea es wünscht. Wenn ihr Vormund befindet, Lesen without understanding sei angemessene weibliche Bildung, dann markiert er genau jenen Bereich eines Abschreibens, der in quasi kalligraphischer leerer Wiederholung verbleibt. Casaubon selbst hält diese geschlechtsspezifische Arbeitsteilung allerdings nicht durch, sondern nutzt seine Frau als preiswerten Helpmate, der es ihm ermöglicht, to dispense with a hired secretary. In der Übersetzung heißt es, dass er ohne die Anstellung eines Sekretärs auskommen würde. Und in diesem Falle besitzt dieser Sekretär ein grammatikalisch männliches Geschlecht, was im englischen Text ja offen gelassen wird. Es ist sicher kein Zufall, dass der alternde Wissenschaftler seinen ersten Schlaganfall in genau dem Moment erleidet, als sich der abschreibenden Dorothea qua Kopieren die innere Struktur des Lateinischen erhält, sie also von einer Schreibenden zur Wissenden avanciert. Sie begann sogleich mit der Arbeit und ihre Hand zitterte nicht. Im Gegenteil, als sie die Zitate herausschrieb, die ihr Tag zuvor gegeben worden waren, hatte sie das Gefühl, dass sie ihre Buchstaben schön ausmalte und es schien ihr, als sähe sie die Konstruktion des Lateins, das sie abschrieb und das sie zu verstehen begann, klarer als sonst. In ihrem Ärger steckte ein Gefühl von Überlegenheit, doch im Augenblick floss es in die Entschlossenheit ihrer Schriftzüge. Die Wendung Firmness of Stroke bezieht sich auf Dorotheas Handschrift, hätte aber anstelle von Wendungen wie Fit und Attack auch für Casaubons Zusammenbruch qua Schlaganfall verwendet werden können. Das ist also wirklich dieselbe medizinische Terminologie. Und verknüpft auf diese Weise ihren intellektuellen Aufstieg mit seinem gesundheitlichen Niedergang. Der Roman Middlemarch führt die Fallstricke der Überblendung von Liebesdiskurs und Verwaltungsökonomie im 19. Jahrhundert vor, indem er zeigt, wie bei einer klugen Frau und einem intellektuell beschränkten Mann die Gleichung Sekretariatsarbeit aus Liebe scheitert. Dorothea erhält zwar eine gewisse Bildung, aber weder Liebe noch Geld. Ja, sie wird nach dem frühen Tod ihres Mannes sogar enterbt, weil sie, wie er befürchtet hat, einen ihm nicht genehmen zweiten Gatten wählt. Obwohl es in George Eliots Roman ausschließlich um Handschrift geht, verweist Middlemarch bereits auf die Professionalisierung und Verweiblichung der Schreibarbeit, die ab den späten 1870er Jahren mit der Erfindung der Schreibmaschine in ganz Europa und den USA zu einer scheinbaren Entflechtung von Liebesdiskurs und Verwaltungslogik beiträgt. Eine Entflechtung, die zugleich mit einer Erotisierung der nun abtippenden statt abschreibenden Hand einhergeht. Mein letztes Beispiel, Gottfried Kellers Novelle »Die missbrauchten Liebesbriefe«, geschrieben 1860-65 und erschienen 1874 im zweiten Band von »Die Leute von Seldwyla«, treibt auf einzigartige Weise zahlreiche zeitgenössische Debatten um das Schreiben auf die Spitze und stellt dabei erhellende Querverbindungen her. Die Stoßrichtung von »Die missbrauchten Liebesbriefe« ist so offensichtlich, dass die Forschung dem Text lange vergleichsweise wenig Aufmerksamkeit geschenkt hat. Erst in jüngerer Zeit wurde er vermehrt aus brieftheoretischer, aber auch aus literaturökonomischer Perspektive diskutiert, die darauf aufmerksam macht, dass im Text der ökonomische und der literarische Zeichengebrauch explizit aufeinander bezogen werden. In jedem Fall ist die Novelle ein ironischer, allerdings auch ein wenig nostalgischer Abgesang der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auf ein emphatisches Brief- und Literaturverständnis früherer Jahrzehnte. Keller kommentiert dabei die Verschränkung von Schreiben und Abschreiben, von vermeintlich authentischem Gefühlsausdruck und bloßer Kombinatorik kultureller Versatzstücke, von intimer Kommunikation vertrauter Seelen und einer öffentlichen Inszenierung von Privatheit, die in erster Linie der Aufmerksamkeitsökonomie des Verlagswesens folgt. Dabei sind die Eingangspassagen der Novelle ein satirischer Seitenhieb auf Autorschaft in Zeiten eines ausdifferenzierten literarischen Marktes, also in Zeiten, in denen vermeintliche Genies eine, Zitat, rührige Industrie schülerhafter Literatur aus ewigen Wiederholungen zusammenbastelt, die nicht einmal das Niveau des Epigonalen erreicht. So berichtet ein geschmackvoll gekleideter und inzwischen kulturell geläuteter, Zitat, Oberkellner in einem Mittelgasthofe, dass er anderthalb Jahre lang nicht nur den Habitus von Kaffeehausliteraten erfolgreich nachgeahmt habe, sondern auch deren Produktionsweise, die vor allem im Kopieren und Kompilieren bereits bestehender, feuilletonistischer und anekdotischer Texte bestand. Nachdem er längere Zeit ein, Zitat, Mischmasch von Geschichtchen und Geschwätz aus alten französischen Zeitungen übersetzt hatte, entwickelt er aus Mangel an Inhalten eine selbstreflexive Art des Schreibens, die sich wie eine vorweggenommene Abrechnung mit Schreibstrategien liest, die auch im 20. und 21. Jahrhundert existieren. Und ich zitiere den Oberkellner Georg Nase, der sich den Künstlernamen Georges Desans zugelegt hat und mit diesem Scheingalizismus natürlich auch verdeutlicht, dass die französische Kultur in Kellers Novelle kein hohes Ansehen genießt. Das ist das falsche Zitat. Okay. Das Zitat fehlt. Entschuldigung, Sie müssen jetzt einfach zuhören. Ich hatte eben keinen Stoff als sozusagen das Schreiben selbst. Indem ich Tinte in die Feder nahm, schrieb ich über diese Tinte. Ich schrieb, kaum dass ich mich zum Schriftsteller ernannt sah, über die Würde, die Pflichten, Rechte und Bedürfnisse des Schriftstellerstandes. Ich schrieb über das Wort Schriftsteller selbst, unwissend, dass es ein echt deutsches und altes Wort ist. Und trug auf dessen Abschaffung an, indem ich andere, wie ich meinte, viel geistreichere und richtigere Benennungen ausheckte und zur Erwägung vorschlug, wie zum Beispiel Schriftner, Tinterich, Schriftmann, Buchner, Federkünstler, Buchmeister und so fort. Wenn gerade nichts aus der Gegenwart vorhanden war, so übersetzte ich die Sesenheimer Idylle wohl zum 20. Mal aus Goethes schöner Sprache in meinen gemeinen Jargon und sandte sie als neue Forschung in irgendein Winkelblättchen. Also, Thematisierung der technischen und medialen Bedingungen des Schreibaktes, etymologische Spielereien und Neologismen, Plagiate kanonischer Autoren, Strategien des Recycling. All das als Ingredienzien eines neumodischen Schriftstellerlebens, dem der Oberkellner inzwischen geläutert den Rücken gekehrt hat. Einer dieser aufgeblasenen Möchtegern-Dichter ist Viktor Störteler, die männliche Hauptfigur des ersten Teils der Novelle, auf die ich im Folgenden näher eingehen werde. Denn die missbrauchten Liebesbriefe sind über weite Strecken eine Persiflage auf den empfindsamen Briefverkehr und den damit einhergehenden Liebesdiskurs, der auch im 19. Jahrhundert noch wirkmächtig ist. Zugleich, und darauf wird es mir ankommen, ist die Novelle ein weitsichtiger Kommentar zur Verquickung von ästhetischer Erziehung und kaufmännischer Kalkulation, von Authentizität und Fälschung und von männlichen und weiblichen Rollen bei der Produktion, Redaktion und Distribution handschriftlicher Texte. Wenn Sie die missbrauchten Liebesbriefe kennen, werden Sie sich erinnern, dass der Schweizer Kaufmann Viktor Störteler, Besitzer eines einträglichen Speditions- und Warengeschäfts und einer guten Mitgift seiner Frau, aufgrund seiner schriftstellerischen Ambitionen sein, Zitat, gesundes und gutmütiges Weibchen in die Position einer Muse zwingt und sie als Schreibpartnerin eines Liebesbriefwechsels verpflichtet, der nicht Ausdruck tatsächlicher Gefühle ist, wie beispielsweise der Trauer über die lange Trennung von der Geliebten, sondern ausschließlich mit Blick auf eine spätere Drucklegung erstellt wird. Die überforderte Gritli, die weder mit den Formulierungen noch mit den Antwortaufträgen ihres Mannes etwas anfangen kann, erinnert sich daran, ich zitiere, wie man öfter schriftliche Arbeiten und namentlich auch Liebesbriefe durch Schullehrer anfertigen lasse, und greift zu einer Frauenlist. Sie schreibt die Briefe ihres Mannes ab, und zwar, Zitat, dergestalt, dass sie einige Worte veränderte oder hinzusetzte, als ob eine Frau an einen Mann schreiben würde, gibt sie ihrem Nachbarn, dem ahnungslosen, schwärmerischen und, wie sie ahnt, in sie verliebten Unterlehrer Wilhelm und stellt anschließend dessen Antworten wiederum abgeschrieben und dabei entsprechend verändert ihrem Mann zu. Dass der Schwindel durch eine Unaufmerksamkeit Wilhelms auffliegt, das entfremdete Ehepaar sich trennt und am Ende Gritli und Wilhelm einander finden, sei schon einmal erwähnt. Als Leser bekommen wir lediglich den Inhalt von Vigis erstem Brief zu lesen, dessen abgeschmackte und zudem widersprüchliche Metaphorik nicht nur die arme Gritli überfordert. Ich zitiere ein paar Sätze und die haben wir jetzt tatsächlich. Teure Freundin meiner Seele, wenn sich zwei Sterne küssen, so gehen zwei Welten unter. Vier rosige Lippen erstarren, zwischen deren Kuss ein Gifttropfen fällt. Warum ist Trennung? Achten Sie auf die Interpunktion. Nur eines weiß ich dieser furchtbaren Frage entgegenzusetzen und schleudere das Wort in die Waagschale. Die Glut meines Liebeswillens ist stärker als Trennung und wäre diese die Urverneinung selbst. Es ist schwer, solche Passagen nicht mit einem ironischen Unterton zu lesen. Dieser Brief wird nun von zwei Nachschriften kommentiert, die andere Diskurse als denjenigen der sehnsuchtsvollen Liebe ins Spiel bringen. Die erste Nachschrift enthält eine Lese- und Schreibanweisung und erinnert in ihrem schulmeisterlichen Duktus an eine ganze Reihe von Autoren des ausgehenden 18. und frühen 19. Jahrhunderts, die ihre Bräute und Ehefrauen durch das Lesen und pflichtschuldige Beantworten von Briefen zu erziehen versuchten. Denken Sie nur an die Schreibaufgaben, die Heinrich von Kleist seiner Verlobten Wilhelmine von Zenger auftrug. Bei Keller heißt es, PS, ich habe absichtlich, liebe Frau, diesen ersten Brief kurz gehalten, dass der Anfang dir nicht zu schwierig erscheinen möge. Du siehst, dass es sich in diesen Zeilen nur um ein einziges Motiv handelt, um den Begriff der Trennung. Äußere nun hierüber deine Gefühle und füge eine neue Anregung hinzu, welche zu finden nun eben die Sache deines Herzens und deines guten Willens sein wird. Das Lesevergnügen von Kellers Novelle ergibt sich unter anderem aus dem harten Kontrast zwischen den Schreibweisen von Brief und Postskriptum, der die Sprache der Gefühle als bloße Stilübung entlarvt. Ein zusätzlicher Bruch bzw. der Hinweis auf die vorrangig pekuniären Leidenschaften des Briefschreibers ergibt sich daraus, dass Vigi in seinem Postskriptum umständlich erläutert, dass er von einem mitreisenden Händler aus der Nachbarschaft um Geld geprellt worden sei und Gritli den Fehlbetrag beim nächsten Einkaufen wieder eintreiben möge. Dieser zweite Arbeitsauftrag wird durch ein weiteres Nota Bene ergänzt, nämlich die Anweisung, wie spätere editorische Mühen minimiert werden könnten. Nota Bene, wir wollen die geschäftlichen und häuslichen Angelegenheiten auf solche Extrazettel setzen, damit man sie nachher absondern kann. dass sich die reinigende Trennung zwischen Hauptschrift und Extrazetteln so nicht wird durchhalten lassen, liegt schon deshalb auf der Hand, weil die vermeintliche Liebeskorrespondenz ja selber zur Beförderung der geschäftlichen Angelegenheit beitragen soll. Nach diesem ersten Brief von Vicky erfahren wir vor allem etwas über die Materialität der Schriftstücke und die Körperlichkeit ihrer Herstellung. Es geht also in der Novelle um die Anzahl der beschriebenen Bögen und die Qualität des Schreibpapiers, um mit Tinte befleckte Finger, Tränenspuren und die Möglichkeiten ihrer späteren Reproduktion durch einen zarten Tondruck oder ein Faksimile, schließlich um die Kosten der Brieftaxe, also ich markiere das jetzt nicht immer, aber das sind eben Zitatversatzstücke, und unsichere Aufbewahrungsorte für, Zitat, Originale und Abschriften. Eben das Verhältnis von Original und Abschrift sowie die Handschrift als Indiz und Mittel der Zuschreibung rücken in den Mittelpunkt, als der von seiner Dienstreise zurückkehrende Vigi zufällig die Brieftasche, hier wirklich im Sinne von Tasche mit Briefen, des armen Unterlehrers Wilhelm findet. Ich lese die entsprechende Passage. Er machte sogleich den ersten auf, denn, dachte er, wer weiß, welch interessantes Geheimnis, welch gute Studie hier zu erbeuten ist, der Kaufmann. Der Brief fing an, wenn sich zwei Sterne küssen und so fort. Er besah die Handschrift genauer, es war die seiner Frau. Er tat den zweiten Brief auf, den dritten, es waren seine Briefe. Er fing von hinten an und stieß genau auf den letzten, welchen er geschrieben. Alle waren zierlich abgeschrieben und an den Schulmeister adressiert. Er sprang in die Höhe und rief, was Kreuz Millionenhagel ist denn das, bin ich konfus oder nicht? Formulierungen wie, es war die Handschrift seiner Frau und es waren seine Briefe zierlich abgeschrieben, lassen sich als fernes Echo der Szene in den Wahlverwandtschaften deuten. Dass Gridleys Kopien im Gegensatz zu Ottilies jedoch nicht als Ausdruck besonderer Wertschätzung oder gar als innige Annäherung an den Gatten zu verstehen sind, wird durch den kleinen Nachsatz und an den Schulmeister adressiert deutlich. Durch die Einführung der Instanz eines neuen Adressaten funktioniert das Kopieren nicht als eine die Zweisamkeit bestätigende Spiegelung, sondern als Ausgangspunkt für eine erweiterte Form der Zirkulation. Gridley erprobt gewissermaßen bereits vor der Drucklegung die semi-öffentliche Wirkung der Briefe und belegt durch den geringen Veränderungsbedarf beim Kopieren und Weiterleiten die Austauschbarkeit verliebter Formulierungen. Der betrogene Gatte, der weniger den Treuebruch als das Scheitern eines Publikationsprojektes bedauert, wirft seiner Frau schließlich die Initiierung eines homoerotischen Briefverkehrs vor. Sie nimmt die treuen, ehrlichen Ergüsse, die Briefe des Gatten, verrenkt das Geschlecht und verdreht die Namen und traktiert damit, prunkend mit gestohlenen Federn, den betörten Genossen ihrer Sünde. So entlockt sie ihm ähnliche Ergüsse. Doch nicht genug. Sie dreht dem Geschlechte abermals das Genick um, verwechselt abermals die Namen. So äffen sich zwei unbekannte Männer, der echte Gatte und der verführte Buhler, in der Luft fechtend mit ihrem niedergeschriebenen Herzblut. Jeder wähnt sich an ein holdes Weib zu richten, während die unwissende, aber lüsterne Teufelin unsichtbar in der Mitte sitzt und ihr höllisches Spiel treibt. Diese Einschätzung stimmt zwar, ist aber dennoch das Ergebnis einer doppelten Verkennung, die Vigis eigene Position überschätzt und diejenige Gridleys unterschätzt. Die eine Verkennung betrifft das Verhältnis von Originalität bzw. Authentizität und Kopie, also gewissermaßen von schreibender und abschreibender Hand. In seiner Enttäuschung übersieht Vigi nämlich, dass seine originalen Briefe in Inhalt und Stil wenig mehr sind als schlechte und gefühlsfreie Kopien von Briefstellermustern. Nicht von ungefähr lautete der Arbeitstitel von Kellers Novelle »Der Briefsteller«, wobei offen bleibt, wer von den drei Beteiligten am ehesten dieser Formulierung entspricht. Der gleichsam nach Muster schreibende Vigi, der auf Bestellung schreibende Wilhelm oder die abschreibende Gridley. Im Gegensatz zu Vigis allenfalls formaljuristischen Originalen sind die von seiner Frau auf der anderen Seite der Korrespondenz abgeschriebenen Briefe Kopien von Originalen, nämlich von Herzensergüssen des armen Wilhelm. Hier findet sich echter Gefühlsausdruck, wenngleich Kellers Novelle andeutet, dass diese Ergüsse ihrerseits literarisch vorgeprägt und deshalb möglicherweise auch nicht im emphatischen Sinne authentisch sind. Die andere Verkennung betrifft Gritlis Position, die weit über diejenige einer bloßen Abschreiberin hinausgeht. Die junge Ehefrau avanciert vielmehr von der gedankenlosen Kopistin zur Redakteurin mit Lese- und Schreibkompetenz, und das macht sie zur eigentlichen Heldin der Novelle. Anfangs besteht Gritlis Eingriff beim Abschreiben lediglich darin, Namen, Pronomen und damit Geschlechterzuordnungen zu verändern, was bereits pikant genug ist, weil ihre erfolgreiche Erfälschung die zeitgenössische Rede von der natürlichen männlichen bzw. weiblichen Schreibweise denunziert. Aufgrund dieser neuen editorischen Kompetenz wird sie im Scheidungsprozess erklären, Zitat, der Handel gehöre nach ihrer Meinung vor ein literarisches Gericht und nicht vor ein Ehegericht. Gritli verkörpert also nicht, wie Karin Teppen erklärt, als Kanzlistin die Schattenseiten eines auf Reproduktion, Fälschung und Kopie ausgerichteten Literaturmarktes. Eher übernimmt sie im Sinne Bernhard Siegers die Funktion eines Relais. Oder, weniger medientheoretisch gesprochen, mit der ergänzenden bzw. auslassenden Zurichtung der Papiere erlangt Gritli eigene Handlungsoptionen und arbeitet an der Reprivatisierung des auf Öffentlichkeit ausgerichteten Briefwechsels. So ersetzt sie nach und nach die, Zitat, hochtrabenden Anreden aus den Briefen ihres Mannes bei der Umschrift für Wilhelm durch vertrauliche Benennungen wie »Mein liebes Männchen« oder »Mein gutes Kind«, entwickelt also einen eigenen, emotional getönten, adressatenbezogenen Schreibstil. Dieser Stil aber antwortet auf Gritlis Leseerfahrung beim Abschreiben von Wilhelms Post. Es klopfte ihr das Herz ziemlich bang und ungestüm, als sie gar wohl die Wärme fühlte, welche in Wilhelms Worten glühte und sie dieselben so bedächtig abschrieb. Später, Wilhelm stellte in weniger als einer Stunde eine Antwort her, welche an Schwung und Zärtlichkeit Wiggis Kunstwerk weit hinter sich ließ. Als Gritli dies abschrieb, fühlte sie sich tief bewegt und es fielen ihr sogar einige Tränen auf das Papier, denn dergleichen hatte ihr noch niemand gesagt. Fast wollte es sie bedünken, wenn sie an einen Menschen wie Wilhelm zu schreiben hätte, so würde ihr das Werk leichter, aber an Viggi? Wilhelm schrieb in einem Brief, »O liebes Herz, es ist doch traurig, so unerbittlich getrennt zu sein und immer mit der schwarzen Tinte zu sprechen, wo man das rote Blut möchte reden lassen.« Solche Stellen, welche sie nach ihrer Meinung besonders angingen, merzte sie sorgfältig aus der Abschrift. Kellers Novelle erzählt also zwei gegenläufige Geschichten. Eine Geschichte vom Scheitern des Liebesdiskurses mit Blick auf die Ehegatten und eine Geschichte von seinem Verführungspotenzial im Falle von Gritli und Wilhelm. Diese Verführungsgeschichte wird durch die Langsamkeit und Prozessualität der handschriftlichen Wiederholung verstärkt, als sie dieselben so bedächtig abschrieb. Als Gritli dies abschrieb, heißt es wiederholt. Und dieses Wiederholungspotenzial funktioniert durch den körperlichen Nachvollzug gleichsam gegen besseres Wissen. Denn die Abschreiberin ist sich der falschen Voraussetzungen der Korrespondenz ja durchaus bewusst. Der Diskurs handschriftlicher Liebeskorrespondenz wird also von Keller kritisiert und zugleich dort ins Recht gesetzt, wo echte Gefühle im Spiel sind, sowie die Bereitschaft zur Rückkehr zu ländlich-natürlicher Lebensform im Falle Wilhelms beziehungsweise zu weiblich-häuslicher Aktivität im Falle von Gritli. Die Retrofantasie eines geglückten, nicht-kapitalistischen Lebens, die Christian Rako in seiner Lektüre von »Die missbrauchten Liebesbriefe« herausgearbeitet hat, ist also zugleich eine Retrofantasie von der Wirkmächtigkeit handschriftlichen Abschreibens im Zeitalter von Literaturmarkt und Rotationsdruck. Goethes Wahlverwandtschaften, so lässt sich zusammenfassen, führen mit Eduards Missdeutung von Ottilies verwaltungstechnischem Abschreiben die Wirkmächtigkeit eines Liebesdiskurses vor, der kulturell eingängige Deutungsangebote für die Veränderbarkeit von Handschrift bereithält. Eliots Middlemarch nutzt die unterschiedlichen Ausgestaltungsmöglichkeiten der Tätigkeit Abschreiben, um Kritik an der weiblichen Erziehungs- und Heiratspolitik des 19. Jahrhunderts und an der unreflektierten Koppelung von Liebes- und Schreibarbeit zu verdeutlichen. Kellers »Die missbrauchten Liebesbriefe«, in denen Gritli schreiben muss wie ein Kanzlist und nicht etwa wie eine Kanzlistin, führen vor, dass das Abschreiben von Briefen insofern eine Eigendynamik entfalten kann, als es durchaus der ästhetischen und erotischen Erziehung dient, wenn auch nicht in dem vom ersten Autor Viggi Störteler beabsichtigten Sinn. Da in allen drei literarischen Werken das weibliche Abschreiben bestehende Beziehungen verändert, ist selbst das Kopieren von juristischen Texten oder wissenschaftlichen Notizen keine unverfänglich neutrale Aktivität, sondern besitzt ein mitunter schwer kalkulierbares, erotisches, erzieherisches und emanzipatorisches Potenzial. Lassen sich nun von diesen Einsichten über die unterschiedlichen Spielarten handschriftlichen Abschreibens in literarischen Texten des 19. Jahrhunderts und über die teils gefährlichen, teils befreienden Verflechtungen zwischen Liebesdiskurs und Verwaltungslogik beziehungsweise zwischen Schreiben, Kopieren und Edieren spekulative Brücken schlagen zur handschriftlichen Tätigkeit von Axel Malik und den dadurch entstehenden Kunstwerken? Auf den ersten Blick könnten die Phänomene kaum disparater sein. Das Abschreiben in den ausgewählten Werken von Johann Wolfgang Goethe, George Eliot und Gottfried Keller orientiert sich an Vorlagen, an Originalen. Es ist an ihrem Erhalt interessiert, an ihrer Bedeutung und der Distribution dieser Bedeutung. Bei Axel Malik hingegen gibt es keinen Inhalt, den es zu vermitteln gäbe. Es gibt kein Original, das abgeschrieben werden sollte, ja nicht einmal die Wiederholung eines einzelnen Bestandteils dieser Schriftbilder beziehungsweise eines isolierten Zeichens. In diesem Sinne gibt es bei Axel Malik kein Abschreiben, ja möglicherweise nicht einmal ein Schreiben, und darüber hat ja Sibylle Krämer schon gesprochen. Andererseits ließe sich argumentieren, dass Axel Maliks Notationen einen mimetischen Aspekt besitzen, der sich zwar nicht auf Inhalte oder eine personalisierte äußere Erscheinungsweise bezieht, wie beispielsweise Eduards Handschrift in den Wahlverwandtschaften, aber möglicherweise auf Gattungen. Siehe Axel Maliks Erklärung, einige seiner Werke seien Tagebücher, sowie auf Formate. Mimesis also nicht an einen Vertragstext wie bei Goethe, an ein wissenschaftliches Exzerpt oder eine Übersetzung wie bei Eliot, an einen Liebesbrief wie bei Keller, aber Mimesis an oder Spiel mit den Erscheinungsweisen von großformatigen Büchern. Denken Sie an die aktuellen 16 Exemplare im Orchestergraben der Philologischen Bibliothek. Mimesis von Informationstafeln, Bannern, Druckfahnen. Die eigentliche Verbindung, spekulative Verbindung, zwischen den Schreibszenen der literarischen Texte und Axel Maliks Tätigkeit sehe ich allerdings in der schreibenden oder schreibähnlichen Bewegung, in der Geste, also in einer Körperlichkeit, die mit Aspekten der Übung verbunden ist, der Beharrlichkeit, der Wiederholung, auch der Mühe. Man denke an die feinen, rosigen Finger von Gritli, die, weil sie nun, Zitat, alle Tage 4 lange Briefe abzuschreiben hatte, fast immer mit Tinte befleckt waren. Schreiben, sowohl das Abschreiben der drei weiblichen Protagonistinnen innerhalb der fiktionalen Werke, als auch das Schreiben von Axel Malik für die Philologische Bibliothek, lässt sich verstehen als Gemengelage von Auftragsarbeit und Selbstausdruck unter den Bedingungen bzw. an den Rändern eines mehr oder weniger fremden bzw. selbstgewählten Systems. Mit Blick auf Eduard aus den Wahlverwandtschaften habe ich auch über das Lesen gesprochen. Nun sind alle abgeschriebenen Texte innerhalb der beiden Romane bzw. der Novelle eine Aufforderung zu lesen. Sie geben aber, wie die Protagonisten feststellen, gleichwohl etwas anderes zu lesen als das, was in ihnen steht. Schließlich werden die Logik des Vertragstextes, des wissenschaftlichen Exzerpts, des kopierten Briefs ja durchbrochen. Axel Maliks Kunstwerke hingegen geben nichts zu lesen, als sich selber, als die Individualität ihrer Zeichen und die Verweigerung von Sinn. Das mag für private und erst für professionelle, sprich akademische Leserinnen und Leser, ein Affront sein. Aber vielleicht ist es auch eine Verheißung. Der Freiraum und das Glück, etwas Schriftähnliches anzuschauen, ohne es lesen zu können oder lesen zu müssen. Entleerung von Bedeutung. Unverfügbarkeit. Und damit ein kleiner utopischer Moment im Gefüge des Schreibens. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus